Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 571. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Dennis.
Ja, servus, hallo.
Und die Frau Patricia.
Hallo.
So, wir wollen mal wieder über die Eintracht reden und wir müssen mal wieder über ein Unentschieden reden und was das mit uns macht, besprechen wir gleich, bevor wir dazu kommen, aber wie immer am Anfang einer Sendung der obligatorische Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt und zwar finanziell, aber auch mit Empfehlungen, mit Feedback, mit Kommentaren, mit Bewertungen auf den einschlägigen Plattformen für Podcasts etc. Was ihr dafür tun müsst, findet ihr auf eintracht-podcast.de. Da gibt es eine Supportseite, da ist das alles aufgelistet und wir freuen uns ganz riesig über eure Unterstützung. So, und jetzt reden wir über die Eintracht, die am vergangenen Wochenende unentschieden gespielt hat gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Ohne Koch in der Startelf, dafür Tuta in der Innenverteidigung, wie wir es letzte Woche uns quasi ausgerechnet haben. Vielleicht ein bisschen überraschend, Batshuayi von Anfang an direkt neben Ekitike im Sturm. Collins und Wahi waren erstmal nur auf der Bank. Dafür durfte Ansgar Knauf dann da auf der Außenseite auch wieder ran. Und nach, ich sag mal so, anfänglich guten 2-3 Minuten ist das Spiel sehr schnell und sehr stark in die Richtung der Gladbacher gekippt, die ja dann in der 14. Minute einmal den Ball ins Tor beförderten, aber abseits war, dann haben sie das korrekte 1-0 in der 26. Minute geschossen. Natürlich Kleidienst der Torschütze, wie sollte es auch anders da sein? Die Eintracht gleicht dann kurz danach aus und hat danach eigentlich auch so in Summe die besseren Spielanteile und mit der Einwechslung von Usun gab es dann auch nochmal frischen Wind. Am Ende des Tages, trotz mehreren Torschüssen und sogar Pfostenschüssen, reicht es nur für ein Unentschieden. Es ist das dritte Unentschieden in Folge. Ist das jetzt Zeitpunkt für Sorge, Dennis?
Zeitpunkt zur Sorge? Na, das ist, glaube ich, ein bisschen weit gegriffen. Du hast ein paar Punkte liegen lassen jetzt aus den drei Spielen. Das ist so. Hätte ich mir auch gewünscht, dass es vielleicht nochmal, ja, sozusagen zwei Punkte mehr gewesen wären. Das wäre schon wünschenswert. Aber man muss natürlich sagen, schwierige Situation. Ne? Du hast deinen Goalgetter oder deine Goalgetter-Garantie abgegeben, arbeitest hier mit vielen Neuen, hast was versucht. Ich habe auch verstanden, so dass den Move von Topmöller, Batshuayi da am Anfang zu stellen, um einfach ein bisschen Ruhe ins Spiel, um mal den Ball zu sichern. Geklappt hat es leider nicht so, wie man es uns vielleicht gewünscht hätten. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Entwicklung super. Wir spielen immer noch in der Saison bis jetzt 2025 ungeschlagen. Und ja, dementsprechend muss man also auch
zumindest in der Liga.
Zumindest in der Liga, ja, genau. Ja, wie gesagt, ansonsten grauenvoll war halt die der Anfang gegen Gladbach. Da muss man wirklich sagen, Highlight war hier, sag ich jetzt mal, Choreo-Pyro-Show, die erste vor Anpfiff sozusagen. Dann, ersten 2-3 Minuten waren auch noch okay oder vielleicht die ersten 5. Und dann hast du wie ein Loch, ne? Also dann hat doch nichts funktioniert. Aber Sorgen machen, weil wir jetzt 1-1 gegen Gladbach gespielt haben, auf gar keinen Fall. Und ich hoffe, Patricia, geht's da genauso.
Ja, also ich bin auch noch nicht in Sorge oder so. Ich sehe es ähnlich wie Dennis. Also da sind ja jetzt natürlich auch viele Faktoren in dieser Rückrunde, die man beachten muss. Und es klingt immer wie eine Ausrede, aber es ist ja nun mal so, dass du jetzt neue Spieler hast, die du irgendwie eingliedern musst im laufenden Betrieb. Du hast mit Mamouche tatsächlich jemanden verloren, der nicht ganz unwichtig war. Also, und ich finde, jetzt merkt man das schon sehr, sehr stark in der Offensive, wie viel der eigentlich gebracht hat. Also er hat ja nicht nur die Tore gemacht, er hat Vorlagen gemacht, der war gefährlich bei Standards und hat so eine gewisse Zielstrebigkeit gehabt, die vielleicht andere Spieler noch nicht haben. Ich gehe da bewusst auf noch, weil ich glaube, das kann alles noch kommen. Vor allem, wenn man jetzt halt auch in so eine Rolle des, weiß ich nicht, Offensivbosses vielleicht auch reinwachsen muss. Ja, und ich glaube, das ist alles schon irgendwie erklärbar. Was für mich schwieriger zu erklären ist, ist halt dieses, dass ich das Gefühl habe, es sind sowohl vorne als auch in der Abwehr oft so ein paar Unsicherheiten beziehungsweise Unkonzentriertheiten oder halt eben das, was ihr auch gerade angesprochen habt, dieses, man kommt nicht in so ein Spiel rein, also man ist irgendwie nicht von Anfang an wach und dann muss immer erst was passieren, irgendwie ein Gegentreffer oder so, dass die merken, oh shit, wir müssen ja auch was machen und dann läuft's auf einmal, weil ich fand das dann im Endeffekt auch vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Gladbach auch nicht schlecht vom Prinzip her, wie man auch gespielt hat und dass man ja auch Gefahr ausgestrahlt hat und so. Ich fand das dann in Ordnung von der Leistung her, aber es muss halt immer erst irgendwie eine negative Sache passieren, dass die aufwachen, habe ich das Gefühl. Und da weiß ich nicht so recht, wo das herkommt, ob das jetzt vielleicht wirklich auch daher rührt, dass man ein paar sehr anstrengende Wochen hatte, dass da wirklich viel los war zuletzt und man dann vielleicht auch sicherlich mal ein bisschen ausgelaugt ist. Das ist ein sehr, sehr junges Team im Durchschnitt auch immer noch. Oder woran das liegt, das kann ich mir jetzt nicht so komplett herleiten. Aber alles in allem, ich glaube, vieles ist erklärbar und es ist auch in Ordnung, wenn man dann nicht alles gewinnt oder mal ein paar Unentschieden mitnimmt. Natürlich, wenn die so nacheinander kommen, denkt man sich irgendwann, oh, 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 aber ich finde, aktuell geht's noch. Ich habe aber eine Anschlussfrage, weil mich da, also ich wurde gefragt, was ich besser finde, und zwar 3 Spiele, 3 Unentschieden oder 1 Sieg und 2 Niederlagen, weil es ja die gleiche Punkteausbeute ist, aber irgendwie ein anderes Gefühl vielleicht insgesamt. Und jetzt mal vielleicht unabhängig vor dem Hintergrund, dass du diese Ungeschlagen-Serie bei Unentschieden dann noch aufrechterhalten kannst, aber vom Gefühl her, was findet ihr besser? Weil ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, weil du hast halt 1 Sieg, 2 Niederlagen oder 3 Unentschieden. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Ich glaube, das ist sehr abhängig, oder für mich ist das sehr abhängig davon, wer der Gegner war und wie es zustande gekommen ist.
Ja, also, Gegner ist ein guter Call, ja.
Also gerade das Thema des Unentschieden gegen Hoffenheim in der 96. Minute da diesen Ausgleich fressen. Ob das jetzt eine Niederlage gewesen ist oder dieses Unentschieden, macht vom Gefühl her keinen Unterschied, weil es einfach maßlos ärgerlich ist.
Ja.
So, wenn du halt, was weiß ich, wenn du jetzt gegen Gladbach verloren hättest, wäre aus meiner Sicht auch fein gewesen, weil man halt einfach sagen kann, okay, Gladbach ist eine Mannschaft, die haben auch echt ein paar gute Kicker, die sind gerade gut unterwegs, vor allen Dingen eben in deren Heimstadion. Da hätte auch gut und gerne einfach, da hätte ich in Unentschieden schon irgendwie verkraften können und vielleicht sogar eins, wenn man gesagt hätte am Ende des Tages, die haben uns halt echt irgendwie hergespielt. Ja, so ein Herspielen gegen Wolfsburg fühlt sich halt immer scheiße an. Da ist eine Niederlage, egal ob es jetzt ein 4-0 oder ein 2-1 oder ein 1-0 irgendwie ist, fühlt sich da halt immer scheiße an. Also Gegner macht extrem viel aus und wie es halt irgendwie passiert. Und diese Unentschieden, gerade das gegen Hoffenheim, ärgert mich halt auch nach wie vor einfach noch, wie gesagt.
Ja,
da reißt
Dennis?
Du alte Wunden auf, ja. Nein, das
Patricia,
ist ja
nicht ich, sie hat gefragt.
Nein, das ist natürlich schon, René, da hast du eigentlich alles, kann ich gar nicht viel hinzufügen oder muss ich gar nicht viel hinzufügen. Das Wichtigste für mich ist eigentlich dann bei dieser Konstellation, ob nun zweimal verloren, einmal gewonnen oder 3 Unentschieden, 3 Punkte, hast du völlig recht, macht an sich nichts aus, aber die Art und Weise, und das ist eigentlich für mich nicht mal der Gegner, auch wenn du normalerweise, klar, ist immer ärgerlicher, wenn du denkst, oh, jetzt haben wir nächstes Spiel jetzt zum Beispiel, Kiel, das müssen wir jetzt gewinnen und Dings, das ist typische Reden, ja, klar, ist es so, und es wäre super ärgerlich, wenn es nicht passiert, ja, auf jeden Fall, bin ich schon bei euch, trotzdem, finde ich es dann nicht okay, wenn wir da jetzt gewinnen und verlieren dann die nächsten Spiele, ist es auch nicht besser, ne? Also vom Gefühl her, sondern eher, wenn wir jetzt gegen Kiel am Ende noch irgendwie einen reinfangen oder die Spielweise, wenn du siehst auch, dass keine Entwicklung drin ist und wir jedes Mal Punkte verschenken, aber wenn die Leistung stimmt, wenn das System stimmt und die Punkte einfach momentan, uns fehlt ja auch manchmal ein bisschen das Spielglück momentan, muss man ja ganz offen auch so sagen, die Dinger gehen nicht rein, haben wir gerade auch wieder gegen Gladbach jetzt gesehen, da waren schon gute Ansätze dabei, auch als Usun dann kam, zwei Dinger dabei, wo man gesagt hat, oh Mist, ein bisschen gezielter, ein bisschen mehr Glück dabei und die Dinger fallen einfach rein. Mhm. Dementsprechend für mich keine klare Aussage, das eine ist besser oder das andere ist besser, weil es so individuell anzuschauen ist, welche Spiele da überhaupt wie gelaufen sind. Aber die Leistung muss stimmen und drei Punkte sind einfach ein bisschen wenig aus den Spielen, egal ob wir jetzt eins gewonnen hätten und zwei verloren oder diese drei Spiele in Serie als unentschieden. Das macht für mich da wenig Unterschied.
Ja, also sehr Spielverlauf.
Aber ist es denn bei dir, Patricia?
Bei mir, ich konnte mich, wie gesagt, nicht so doll festlegen, weil das Ding ist, wenn ich das jetzt mal versuche, außer Acht zu lassen und jetzt wirklich nur auf dieses Ergebnis-Ding gehe, dann denke ich mir, einerseits, wenn du unentschieden hast, kannst du dich selbst immer so ein bisschen vertrösten, weil du vielleicht sagst, oh, irgendwie waren wir ja trotzdem, also man hätte es auch gewinnen können, das ist jetzt irgendwie bei Gladbach so mein Gefühl, wo ich mir denke, oh, ist ein bisschen ärgerlich, weil man hätte es auch gewinnen können, aber irgendwie geht's auch dann im Endeffekt vielleicht in Ordnung. Andererseits hat man ja manchmal so ein Unentschieden, wo man dann noch einen späten Ausgleich macht, wenn man, also in unserem Fall ist es jetzt Hoffenheim, wenn man den kassiert, ist es scheiße, aber manchmal ist man ja selbst die Mannschaft, die dann noch irgendwie einen späten Ausgleich macht und dann ist man zufrieden damit, weil man denkt, ja, immerhin diesen Punkt gerettet. So, also irgendwie, das ist immer so ein Unentschieden ist auch so ein bisschen so Larifari, so ein, ja, ich bin nicht ganz unzufrieden, ich bin nicht ganz zufrieden, aber irgendwie ist es okay. So, man ist nicht so, bei einem Sieg ist es natürlich, du bist happy, auch wenn es ein glücklicher Sieg ist, du denkst dir, ach egal, es ist wichtig, dass wir auch solche Spiele gewinnen. Und bei einer Niederlage ist, glaube ich, im Endeffekt egal, wie sie zustande kommt, manchmal sagst du, ja, es ist auch verdient, die Niederlage, aber trotzdem bist du ja unzufrieden insgesamt. Und jetzt ist es halt für mich schwierig, mich zu entscheiden, bin ich lieber einmal hui und zweimal richtig niedergeschlagen oder bin ich lieber durchgehend so, naja, es war okay, aber komm auch aus diesem Trott nicht raus, weil ich sage, ja, ja, es war halt okay. Deswegen kann ich mich nicht festlegen, aber ich glaube aktuell in der Phase, ich glaube, die Unentschieden sind in Ordnung, weil man dann zumindest nicht dieses große Drama hat, hätte man jetzt zwei Spiele verloren, dann glaube ich, wären die Diskussionen noch größer. Und ich glaube, das wäre der Leistung nicht so ganz gerecht aktuell. Also wenn man jetzt sagt, wir hätten zwei Spiele hintereinander verloren vielleicht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schon wieder so ein bisschen so, oh, das geht in die falsche Richtung, bla bla bla. Und bei einem Unentschieden sind alle noch vielleicht so ein bisschen mehr beschwichtigt, auch wenn nicht ganz zufrieden, aber irgendwie noch so ein bisschen abzuholen, weil ach, wenn das nächste gewonnen wird, dann geht's ja wieder und weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so Niederlagen hätten uns nicht gut getan einfach.
Ich weiß genau, was du meinst, Patricia. Ich hoffe allerdings, dass die professionelle Betrachtung der Spiele und Nachbearbeitung diesen Faktor so ein bisschen außer Acht lassen.
Ja, du das wirklich, hoffe ich auch.
Also für uns als Fans bin ich voll bei dir, dass dann auch mehr Unruhe vielleicht dann auch noch mehr Unruhe reinkommt, weil und das funktioniert ja gar nicht. Und selbst wenn es dann knapp verloren worden wären, wie zum Beispiel auch gegen Wolfsburg, hättest du eben nicht den späten Ausgleichstreffer, das war ja auch erst in der, was war das, 80. Plus gemacht, dann wären wir, glaube ich, natürlich ist das dann schon so, dass da, denke ich eher, das ist was in den Fanköpfen ist. Ich denke, bei den Spielern oder gerade auch beim Trainerstamm zählt wirklich viel mehr das, wie ist es entstanden? Was sind die Fehler? Woraus können wir lernen? Hoffe ich zumindest, weil da kann es im Endeffekt wirklich eigentlich keine große Rolle spielen. Das Ergebnis ist ja im Endeffekt nur das Abfallprodukt vom Spiel.
Ja, ne? Das also, auf jeden Fall.
Das hat
ja, das war jetzt auch nur auf die, ne, also auf Fansicht uns. Und auf Gefühl bezogen. So. Also wir sind ja emotional damit drin dann vielleicht.
Unbedingt.
Aber ich hoffe natürlich auch, dass das ein bisschen professioneller innerhalb der Mannschaft auch aufgegriffen wird. Und dass man da vielleicht auch öfter unzufrieden ist als wir vielleicht. Weil bei so einem glücklichen Sieg sind wir vielleicht happy. Aber dass man da dann auch ein bisschen kritischer drauf schaut und sagt, hey, das und das lief aber echt nicht gut und da müssen wir ran oder so. Aber ich gehe davon auch stark aus. Also man hört ja auch oft Nachspielen die ein oder andere kritische Stimme auch aus dem Umfeld der Mannschaft, aus der Mannschaft, vom Trainer. Und das zeigt mir ja auch, da wird schon drauf geachtet. Und ist auch richtig so.
Ja, und man hat es ja jetzt so ein Stück weit an der Aussage von Krösche ja auch gesehen, der ja auch gesagt hat, dass ihm eigentlich in diesen letzten 3 Spielen 4 Punkte zu wenig geholt worden sind, dass man da durchaus eine gewisse Unzufriedenheit und den Wunsch oder den Drang nach mehr Konsequenz eigentlich im Verein irgendwie drin hat.
Das auf jeden Fall, ja. Also der Anspruch ist ja mittlerweile auch berechtigt, ne? Weil du dich ja oben reingespielt hast. Du stehst ja auch nicht umsonst auf Platz 3. Und ich hatte vor dem Spiel nochmal geguckt, du hast halt auch vorne, man hat sich natürlich sehr jetzt so dieses, Mamouche fehlt und da fehlen uns die Tore. Auf der anderen Seite, wenn du schaust, unser Hugo hat wieder getroffen, man ist jetzt schon bei 12 Toren in der Bundesliga alleine angekommen. Yeah. Das ist halt schon auch wirklich eine mal eine Hausnummer. Und wenn jetzt
der ist ja jetzt auch quasi erst ein Jahr irgendwie da. Also ne, der richtig. Ist ja jetzt auch im letzten Winter gekommen und hatte ja jetzt auch ein bisschen Anlaufzeit. Also das ist schon nicht verkehrt.
Ziemlich geil und dementsprechend auch die Kritik mit Batshuayi, alles in Ordnung, aber der ist einen Tag so ungefähr da. Es war ein Versuch und ja, wir haben alle gesehen, als Usun kam nochmal neuer Schwung rein. Nur Leute, ruhig bleiben, da wird schon was dahinter sein. Und wenn auch ein Troppmöller sieht, dass ein Usun von Anfang an spielen soll und du vielleicht nur mit einer Spitze dann agierst etc., kann das sein. Aber dieses jetzt auch gleich wieder, da haben wir Punkte verschenkt, weil das nicht früher gewechselt wurde, das sehe ich auch so nicht, sondern es ist ein Lerneffekt. Und am Ende, vielleicht hätte es was gebracht, vielleicht aber auch nicht und du hättest das Spiel verloren, das wissen wir alles nicht. Dementsprechend dieses Hetzen sofort wieder und da rumkeifen, also was da schon wieder aufkam, einfach nur nervig. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, wir haben richtig, richtig starken Kader. Es ist ja schon der Wahnsinn, dass wir mittlerweile auf so einem Niveau sind, dass du ja wirklich schauen kannst, dass auch die B11 oder die Ersatzspieler wirklich nicht nur zum Bankverschönern da sind, sondern wirklich auch einen richtigen Drang in die erste Startelf haben. Das macht mich glücklich, das macht mich froh und dann kann ich auch drüber hinweg gucken, wenn wir jetzt 3 Unentschieden hatten und hoffentlich, und da René, das war sehr gut von dir, das musst du am Wochenende jetzt mit einem Dreier mal wieder vergolden oder mal wieder bestätigen, dass du einfach zu Recht auf Platz 3 stehst.
Ja, ich hänge mich da jetzt gar nicht so sehr an Platz 3 fest. Ich meine, ich bin froh, dass wir da lange da oben jetzt drin sind, aber man muss, glaube ich, auch immer noch sagen, auch wenn die Eintracht diese Entwicklung getan hat und wenn wir den Kader und das alles drumherum haben und jetzt mit Mamouche wieder einen gigantischen Transfer eingenommen haben, es ist halt noch nicht so, dass wir halt per Definition jedes Jahr diesen Champions League Platz drin haben. Also ich glaube nach wie vor unser natürliches Habitat wäre halt immer noch so Platz 5, 6. Wenn wir Glück haben, können wir mal irgendwie auf Platz 4 vorrutschen. Aber dauerhaft, dass wir irgendwie Platz 3 oder vielleicht sogar noch höher sind, da sehe ich uns halt nach wie vor nicht. Ja, von daher, ich könnte es auch gut verkraften, wenn wir jetzt irgendwie ein bisschen da oben rausrutschen, wenn wir halt aber einfach auch sehen, dass wir die Entwicklung weiter hochhalten. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir ja jetzt im Spiel gegen Gladbach und zumindest im halben Spiel gegen Wolfsburg einen Robin Koch nicht dabei hatten und dass der uns am Wochenende gegen Kiel auch noch fehlen wird. Wahrscheinlich wird er ja gegen die Bayern dann wieder auf dem Platz stehen, so zumindest ist gerade so ein bisschen das, was sich daraus kristallisiert. Ja.
Stimmt auf jeden Fall, stimme ich dir zu, nur jetzt frage ich dich, wer hat es mehr verdient, da oben auf Platz 3 momentan zu stehen als wir? Weil Leipzig hat wirklich mies gespielt und hat auch vom Kader her, klar, einige auch Juwele drin, aber trotzdem, es funktioniert auch nicht so, wie die sich das vorstellen. Stuttgart, weiß ich nicht, ähnlich Freiburg, Mainz, brauchen wir sowieso nicht drüber zu reden. Das sind im Endeffekt meiner Meinung nach alles keine Vereine, die weder von der Kadersituation her noch vom Spielerischen her begründeterweise jetzt einfach vor uns stehen sollten. Oder sehe ich das anders? Seht ihr das anders?
Jetzt schon mal gar nicht, weil wenn sie vor uns stehen sollten, dann hätten sie halt mehr Spiele gewinnen müssen. So, also das ist ja immer so. Es geht ja nicht darum, wer es irgendwie mehr verdient hat, sondern wer am Ende des Tages mehr Spiele irgendwie gewonnen hat und mehr Punkte
aber
erarbeitet.
Ich meinte eher so vom Kader her. Es ist ja eher dann sowas wie Dortmund, dass die jetzt auf Platz 11 darum, sag ich mal, schleichen. Das ist ja eher eine Überraschung.
Ja, das ist richtig, aber ne, du musst halt auch bedenken, es ist halt immer, und das sagt Toppmöller ja auch des Öfteren in den Pressekonferenzen, es ist eine Momentaufnahme, das ist jetzt noch nicht der 34. Spieltag und das ist immer gemessen an den Leistungen bis hierhin und da muss man eben auch dabei bedenken, dass wir nach wie vor einen verdammt jungen Kader haben, dass wir auch gerade diese Doppel- und am Anfang Dreifachbelastungen sehr gut gemeistert haben, dass das aber nicht zwangsläufig bedeutet, weil wir das bis zum 21. Spieltag getan haben, dass das bis zum 34. Spieltag so weitergeht.
Das ist richtig, ja. Aber das war ja auch eigentlich nicht das, was ich meinte, ne? Also, das ist ja das, du hast ja jetzt rein auf den klassischen Kontext des 21. Spieltags runtergebrochen. Also ich sehe es einfach, wenn vor Jahren, sage ich jetzt mal, oder vor ja, gar nicht so lange her, vielleicht guck 2-3 Jahre zurück, dann hast du da oben auch schon mal gestanden. In Region 3, 4, warst du gar zwischenzeitlich mal Zweiter. Da war es aber eher so, dass man sagen muss, ach, naja, das ist jetzt wirklich mal eine Momentaufnahme, komm, lass uns mal einen Screenshot machen, ey, die Eintracht ist in internationalen Plätzen da oben unter den Champions-League-Plätzen angekommen. Finde ich, ist definitiv eine Zeitenwende. Das haben wir so eigentlich nicht mehr, sondern ja, du hast recht, normalerweise ist es nicht, dass wir unbedingt unter den ersten 4 oder eher unter den ersten 6 zu finden sind. Aber ich muss sagen, mit allem, was ich so sehe, auch an Kaderplanung und Situationen, die bei den anderen Mannschaften stattfinden, ist es nicht so, dass das jetzt unbedingt ein Versehen ist und eine Momentaufnahme nur zu sehen, oh, Eintracht steht da oben, sondern tatsächlich der Kader funktioniert aktuell gut, ja, aber er ist auch stark besetzt, er ist ja in der Breite, auch Spieler dabei, die schon jetzt das ein oder andere Jahr gezeigt haben, dass sie solide Leistungen bringen. Dementsprechend finde ich, ist es schon eine andere Situation als vor ein paar Jahren noch. Vielleicht bin ich da auch zu sehr momentan auf dem Hype obendrauf. Und ich finde aber, es passt zu der Situation, was Patricia auch vorhin schon gesagt hat. Du hast dich jetzt eingeschwelgt mit ein paar Unentschieden und so weiter. Wie früher hätte man gesagt, boah, was gegen Gladbach auswärts, ne? Oh, was ein schweres Spiel. Und heute ist es, man ist dann fast schon mit einem Unentschieden unzufrieden. Wie auch Krösche ja dann sagt, Menschen unentschieden, da hätte ich gern 2 Punkte mehr gehabt. Hoffenheim auch mittlerweile eher was, wenn du dir diese Vereine anguckst, auch Wolfsburg, das sind normalerweise immer Gegner gewesen, wo du die ganzen Jahre sagen musstest, wenn du dann unentschieden auch gerade auch auswärts holst, dann ist das okay. Jetzt bist du schon wieder einen Schritt weiter, was mich freut, was ich toll finde, aber vielleicht sehe ich es auch nur so, das war eher so meine Frage und mein Punkt, dass ich eigentlich sehe, dass wir zu Recht da oben in dem Bereich spielen und die anderen eigentlich verpasst haben, diese Entwicklung mitzumachen, momentan. Klar kann das sich auch wieder ändern und vielleicht rücken Spieler noch jetzt nach, die jetzt verletzt waren und so weiter und dann werden wir wieder überholt am Ende. Ja, das kann natürlich passieren, das will ich auch nicht einschränken, aber seht ihr es denn auch ähnlich oder bin ich da momentan zu sehr auf einer Euphoriewelle unterwegs?
Also ich sehe es schon ähnlich. Also ich finde klar, wenn man sagt Hoffenheim, die sind jetzt auch besonders schlecht diese Saison. Also muss man schon auch mal zugeben. Aber dafür, also ich finde, es ist kein Zufallsprodukt, dass die Eintracht da steht, wo sie steht. Dass es jetzt Platz 3 ist, ist, finde ich, trotzdem immer noch
ja
relativ überraschend so.
Ja.
Es ist jetzt nicht, dass man sagt, boah, das kann ja gar nicht sein, das auch nicht, weil man hat sich das auf jeden Fall erarbeitet. Aber ich sag mal so, in den Top 6 ist, das kann schon das Ziel sein und das kann auch regelmäßig das Ziel sein mittlerweile. Und das ist ja was man sich erarbeitet hat über die letzten Jahre. Und das ist schon stark. Aber ich finde es schwierig, weil natürlich, wie René gesagt hat, es ist eben auch eine Momentaufnahme in dem Sinne, dass es sich auch ganz schnell wieder kippen kann. Also du hast jetzt halt mit Marmoush wirklich einen unglaublich wichtigen Spieler verloren und jetzt kommt es halt drauf an, wie fängst du sowas auf und wie kippt es auch in deine Richtung? Wenn wir uns erinnern, in der Hinrunde haben wir ganz oft so Spiele gehabt, die sind dann vielleicht doch nochmal in unsere Richtung gekippt oder dann geht eben dieser Ball rein, wo man sagt, diesmal ist er halt nicht reingegangen jetzt in der Rückrunde. Da hatten wir mehr Spielglück gefühlt als jetzt. Was aber auch immer dieses, du spielst dich in diesen Rausch und auf einmal funktioniert alles und alles ist toll. Und dann hast du mal wieder so ein bisschen eine holprigere Phase, obwohl ich davon jetzt auch gerade nicht sprechen will, als wäre es schlimm, ne? Aber es ist jetzt
mit
eben natürlich,
Spielglück
läuft jetzt nicht.
Ist so.
Genau, es läuft jetzt nicht einfach alles nach unserem Plan. Und da musst du dann halt schauen, wie kämpfst du dich da raus und wie lange brauchst du dafür? Und wie machen das auch die anderen Mannschaften? Weil ich glaube, über kurz oder lang, auch wenn ich es nicht sehen will, wird Leipzig da angreifen und eventuell auch vorbeiziehen. Und ich sehe auch Stuttgart, ehrlich gesagt, stark, weil die auch viel, glaube ich, mit Verletzungen zu tun hatten. Auch so, diese ja. Belastung mit drin hatten. Die haben ja auch Champions League gespielt. Die sehe ich auch noch stark und die könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein enges Rennen wird. Wer setzt sich da am Ende durch, Stuttgart oder Frankfurt, weil die jetzt auch da oben nicht zu Unrecht stehen. Und Dortmund ist halt eine Überraschung, dass die nicht oben mit da drin hängen. Ich weiß halt auch nicht, die sind auch eigentlich nur 10 Punkte hinter der Eintracht. Das ist jetzt nicht, es ist schon ordentlich, aber es ist jetzt auch nicht so viel, dass man sagt, puh, die sind jetzt so ganz, ganz weit weg. Ich weiß nicht, wie weit hoch die sich noch kämpfen werden, aber ja, das muss man natürlich jetzt mal schauen, inwiefern da was implodiert oder nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ich bin hier auch zum Glück kein Dortmund-Podcast, um das aufzudröseln. Aber ja, alle, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich finde nicht, dass es ein Zufallsprodukt ist. Ich finde, man steht zu Recht dort oben. Es wird sich zeigen, wie weit oben man sich aber im Endeffekt halten kann. Aber ich finde, es sieht aktuell gut aus, dass man sich auf jeden Fall einen europäischen Platz sichert. Ob es für die Champions League reichen wird, werden wir sehen. Aber ich finde auch vom Kader, auch wenn er sehr jung ist, aber so breit, wie man aufgestellt ist, wie du auch gesagt hast, Dennis, so viel Qualität, wie man in diesem Kader hat, ist es auf jeden Fall angemessen, wenn man sich so einen europäischen Platz sichert und auch aus eigener Kraft das schafft und nicht irgendwie da rumdümpelt und sagt, huch, wie ist das denn jetzt passiert? Da stehen wir jetzt auf dem europäischen Platz, geil, nehmen wir mit. Ich glaube, so wird es nicht sein. Ich glaube, wenn wir dann da stehen, am Ende wird es auch verdient sein.
Da sind wir auch alle glücklich. Also das sollte auch jetzt nicht heißen, dass ich unbedingt jetzt den dritten Platz, da bin ich voll bei euch und wenn es am Ende leider dann nicht reichen sollte für die Champions League, dann ist natürlich erstmal die Trauer da. Aber nur mal zu verwirklichen, wie verrückt wir uns da oben reingespielt haben. Seit dem 9. Spieltag sind wir unter den ersten 3. Wir waren zwischenzeitlich dann nochmal Zweiter. Und die schlechteste Position seit dem 9. Spieltag ist Platz 3. Das ist schon verrückt, ne? Also da siehst du, dass wir auf jeden Fall irgendwo begründet da oben stehen. Aber, und da bin ich voll bei euch, am Ende kann immer noch mal beim einen oder anderen der Knoten platzen. Bei uns kann im Endeffekt ein bisschen Scheiße am Schuh noch sein. Ja, dann ist es leider so. Aber im Endeffekt, das ist einfach nur das, was mich umtreibt und finde ich aber super. Patricia auch nochmal super zusammengefasst. Gehe ich alles mit und insbesondere auch nochmal, dass am Ende die Situation, du musst natürlich, bist irgendwo gezwungen auch mittlerweile, weil du hohe Personalkosten und so weiter hast und alles teurer geworden ist, auch irgendwie diese internationalen Plätze zu erreichen. Auf der anderen Seite, du hast die besten Chancen seit Ewigkeiten, dass du es aus eigener Kraft und mit einem guten Kader diesmal hinbekommst. Und vielleicht reicht es ja sogar für ein bisschen mehr als nur in Anführungszeichen Conference League.
Ja, und dass man da so konstant mithalten kann und auch konstant über die vergangenen Saisons. Ich glaube, wir kommen sehr oft an diesen Punkt, dass man das immer wieder sagt. Aber es ist einfach krass, wie man sich entwickelt hat, wie konstant man da oben mitspielt. Und wie man da auch immer wieder angreift und auch immer höher angreift. Also es ist ja jetzt auch so, vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt, oh, wie man immer um Platz 6 mitspielt. Und jetzt heißt, wir sind seit so und so vielen Spieltagen auf Platz 3. Das ist, ich finde es ultra krass. Also man muss sich erstmal in Erinnerung rufen, dass man jetzt gerade aus eigener Kraft an Champions League-Plätzen kratzt und um die mitspielt. Und es ist kein Drama, wenn es am Ende nicht klappt, aber natürlich umso schöner, wenn man sich dann auch belohnen kann für die Arbeit, die man jetzt eben auch geleistet hat, mit einem wohlgemerkt extrem jungen Team, was ja nichts Schlechtes ist, aber was natürlich auch immer Schwankungen beinhaltet oder auch, es ist halt eben, da ist nicht jeder Spieler so erfahren und hat irgendwie alles schon mal durcherlebt und trotzdem klappt das auf diesem Niveau und das ist schon was wert, finde ich.
Gehe ich voll mit. René, bei dir auch?
Ja, also ich habe ja in keinster Art und Weise versucht zu sagen, dass das unverdient ist oder dass wir uns das nicht irgendwie erarbeitet haben. Ich wollte nur so ein bisschen zur Vorsicht mahnen, dass das halt auch alles irgendwie super eng da oben ist, das, ist und das, dass das halt stimmt. Auch einfach schnell gehen kann. Also, ne, wir hatten jetzt gerade eben kurz ja angerissen, Kiel, wo du gesagt hast, von wegen, der eine oder andere sagt, man muss 3 Punkte holen. Ich bin der Meinung, man muss 3 Punkte holen, weil halt auch zur Wahrheit dazu gehört, dass wir danach gegen die Bayern und gegen Leverkusen spielen. Und ja, da kannst du halt nicht sagen, dass wir da irgendwie Punkte mitnehmen. Ja. Also es kann auch sehr schnell sein, dass wir dann da irgendwie keine Punkte mitnehmen. Und jetzt nehmen wir mal nur den Spieltag danach, wo wir gegen die Bayern spielen. Da spielt Leipzig gegen Heidenheim und Stuttgart gegen Hoffenheim. Also die haben quasi ihre 3 Punkte schon auf dem Zettel stehen.
Das stimmt, ja. Wenn du die Ansprüche, musst du da gewinnen auf jeden Fall. Um da oben drin zu bleiben, musst du im Endeffekt auch gegen Kiel gewinnen. Und eigentlich musst du auch zumindest dich gut verkaufen und idealerweise noch ein bisschen ein Pünktchen auch den anderen 2 abknipsen noch in den Spielen. Ne? Aber das wird natürlich super schwer. Bin ich voll bei dir? Nein, ja. Ich bin da auch dabei.
Kiel muss halt schnell gewonnen werden. Dann kann es halt auch schnell sein, dass du dann da oben halt dann das erste Mal dann halt wieder da auf den Platz unter der 3 rutschst. Was aber auch immer noch ein super faires Ding wäre.
Ja. Es ist eben, also es kann ja wirklich so schnell gehen, auch schon ohne irgendwie Verletzungen oder sowas. Und ich klopfe auf Holz, aber das kann ja auch, haben wir jetzt bei Robin Koch gesehen. Wie schnell kann es gehen und dann fällt dir da irgendwie der Abwehrchef weg. Oder ja, ich habe die Luft angehalten in Hoffenheim. Ich stand da im Block und auf einmal liegt da Ekitike auf dem Boden und ich dachte, jetzt ist wirklich vorbei. Da hatten wir ja noch nicht den Deadline Day und da hatten wir noch nicht irgendwie noch einen neuen Stürmer verpflichtet und ich dachte, ja, scheiße. Da war, glaube ich, Wahi das erste Mal sogar mit dabei, aber nicht, ich glaube, der war noch nicht auf der Bank, sondern ich glaube, er war beim Stadion dabei. Ich bin mir nicht sicher.
Genau, er war noch nicht mit dem Kader, ja.
Und da wusstest du, der braucht ja noch, der ist irgendwie selbst noch ein bisschen angeschlagen und der kommt aus einer Verletzung und es wird ja auch immer wieder betont, der braucht auch seine Zeit, was ja völlig fair ist. Aber stell dir vor, dann fällt dir Ekitike aus. Ja, toll. Natürlich hast du einen Usun. Natürlich hast du jetzt auch einen Batshuayi. Natürlich hast du, hast du nicht, weil Matanovic auch verletzt ist. Aber
auch verletzt,
es ist trotzdem nicht das, was Ekitike ist aktuell. Das ist halt eben nun mal der Fixpunkt in der Offensive. Und stell dir vor, der fällt dir weg. Es ist halt auch, also das kann so schnell gehen. Nicht. Und ich stand da in diesem Block und ich dachte, scheiße, jetzt vorbei. Und es war zum Glück nicht vorbei. Aber ne, innerhalb einer Sekunde, dann dreht sich's und auf einmal spielst du dann halt 5, 6 Spiele ohne irgendwie einen Leistungsträger. Und dann kannst halt auch, also da musst du irgendwie schauen, das zu kompensieren. Natürlich machst du dich nicht von einem Spieler abhängig, aber man weiß es ja immer, es gibt Spieler, wenn die ausfallen, reißen die dir halt ein Loch.
Zumindest auf dem Niveau, wenn du ganz vorne mitspielen willst. Weil das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen, den Kader auch mittlerweile so gut auszustatten, dass du schon breit aufgestellt bist. Aber du sagst das, wenn natürlich so jemand, und das ist momentan ein entscheidender Spieler vorne, gerade wenn du dir die Torausbeute anschaust, auch wenn du dir allein das Spiel vom letzten Wochenende anschaust, da diesen Instinkt brauchst du einfach, ne, da zu stehen und dann das Ding über die Linie zu schieben oder am Torwart vorbeizuschieben noch. Da war ja so viel Schönes an diesem Tor und am Ende, wenn der nicht dasteht, hast du trotzdem kein Tor draus gemacht. Ne?
Ja, nicht nur, dass er dasteht, sondern dass er ja auch dieses Gespür für hat, so sich erst aus dem Abseits raus zu bewegen und dann aber auch zu wissen, so, okay, ich mache jetzt doch den Schritt, weil ich jetzt einfach weiß, der Ball kommt da vorne jetzt wieder.
Ich brauche ein bisschen Vorsprung,
Also das ist halt einfach so ein bisschen Instinkt und aber auch Erfahrung und Selbstvertrauen, was du halt einfach nur hast, wenn du halt so ein Spieler bist wie Ekitike. Ja?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ich würde gerne noch eine Sache kurz zu dem Gladbach-Spiel besprechen und dann können wir mal über eine Aufstellung gegen Kiel sprechen. Du hast es gerade eben schon kurz angesprochen, Dennis, diese Thematik mit Batshuayi, der aufgestellt wurde, Usun da nicht, der dann eingewechselt wurde. Ich fand für mich persönlich, dass es im Vorfeld der Pressekonferenz durchaus eine Erklärung von Toppmöller gab, wie er Usun da irgendwie sieht. Ich fand auch seine Erklärung im Nachhinein für, warum er da mit Michi versucht hat, da irgendwie einen anderen Spieler vorne reinzustellen. So wie ich dich verstanden habe, Dennis, kannst du das auch nachvollziehen? Mich würde jetzt interessieren, Patricia, was ist denn deine Meinung zu dieser ganzen Thematik, die da ja gerade so ein bisschen hochgekocht wird?
Ich finde die irgendwie so extrem überzogen, oder bin es nur ich? Ich finde, das kam auf einmal und das ist jetzt so ein großes Thema und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist ein größeres Thema, als es sein sollte. Also ich verstehe den Ansatz vom Trainer und ich verstehe auch, dass das unterschiedliche Spielertypen sind. Mhm. Und wir haben nun mal eben, wenn man jetzt alle Neuzugänge mit einberechnet und die Verletzungen, haben wir gerade locker 4 Stürmer, die spielen wollen und können. Auch wenn du vielleicht Wahi so ein bisschen ausklammern musst, weil der noch nicht so fit ist, dass der jetzt komplett spielen kann. Und ich verstehe aber natürlich auch einen Usun, der sagt, ich will spielen, ich will mehr spielen, ich will starten. So, das ist ja, das sollte ja der Ehrgeiz eines Spielers sein. Der ist ultra jung, der ist 19 Jahre alt. Das kann natürlich vielleicht dann auch mal ein bisschen wilder rüberkommen, wenn da mal irgendwie eine Ansage gemacht wird oder so. Aber ich finde das gar nicht so abwegig, dass der das jetzt, und ich finde es auch nicht so schlimm, dass er es irgendwie öffentlich kundtut, dass er mehr spielen will. Das ist für mich jetzt noch nicht direkt Unruhe reinbringen. Das ist halt einfach eine Ansage. Ich will mich zeigen und ich will spielen. Und das sollte, glaube ich, jeder Stürmer wollen. Ich verstehe aber auch den Trainer, der dann sagt, hey, ich habe da jetzt aber einen anderen Spieler vorne gesehen oder keine Ahnung, im Training hat mir der besser gefallen oder vom einfach spielerisch macht das jetzt mehr Sinn für mich und meinen Matchplan, diesen Spieler einzusetzen, dann ist es für mich fein. Und ich finde, bei Usun steigern sich ja sogar die Einsatzzeiten. Also am Anfang haben wir immer gesagt, wann sehen wir den mal, wann sehen wir den mal. Dann kam der mal so ab und zu rein. Und jetzt finde ich, ist es ja schon fast regelmäßig, dass der eingewechselt wird zumindest. Gegen Hoffenheim hat er gestartet. Und ich finde, das wird. Und ich glaube, er braucht da Geduld. Und für ihn ist es wahrscheinlich am schwersten, weil der sich da einen abrackert, weil er jetzt wahrscheinlich auch seine Chance sieht und sagt, okay, hey, Mamouche ist weg. Da ist ja irgendwie so ein Vakuum so ein bisschen. Und es kann sich, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo sich jeder ein bisschen beweisen kann und da reinrutschen kann. Und dass da der Ehrgeiz geweckt ist, safe, kann ich voll verstehen. Und solange der jetzt nicht riesengroßen Stunk in der Mannschaft anrichtet, wo ich jetzt aktuell das Gefühl habe, da sind wir auch von entfernt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so ist. Ist das für mich voll okay. Und ich kann das auch verstehen. Das ist wahrscheinlich auch für den Trainer nicht so einfach, das immer zu balancieren. Vor allem, wenn du eben einen breit aufgestellten Kader hast, dann musst du es halt irgendwie kommunikativ so lösen, dass die Spieler dir trotzdem nicht komplett demotiviert sind. Und das irgendwie auch einfach akzeptieren. Aber ich finde aktuell, ich glaube auch, das wird sich einfach auflösen. Ich glaube, wir werden auch Usun starten sehen. Wir müssen halt sehen, wie sich das mit Wahi entwickelt, weil ich glaube, perspektivisch ist das ja schon geplant, dass er der Spieler ist, der standardmäßig spielt, wenn man die Ablösesumme betrachtet. Also ich glaube, der wurde jetzt nicht umsonst so teuer geholt, dass der da nicht spielen soll.
Nee.
Und dann muss man halt schauen, so, also wie schnell kommt der rein, wie macht der sich? Und du hast halt natürlich eine Position mit Ekitike besetzt. Und dann musst du halt schauen, kommt ein Usun über diese Einwechselrolle jetzt kurzfristig raus? Oder ist das nun mal erstmal seine Rolle und er ist so jung, wenn der in 1-2 Jahren dann erst startet, dann ist das auch immer noch voll okay. Ich verstehe, wenn er das nicht so sieht. Und ich verstehe auch, wenn ihn Leute sehen wollen, weil ich finde auch, der hat gute Ansätze. Ich fand nur eben, dass der jetzt wirklich als Einwechselspieler immer besser performt hat als von Beginn an, aber ich glaube, das lag auch nicht komplett an ihm, weil dieses Hoffenheim-Spiel war sowieso komplett
Banane.
Schlimm.
Ja.
Und das lag nicht nur an ihm. Das ist also, ne, da hat er vielleicht auch Pech, dass das gerade das Spiel war, wo er gestartet hat. Aber dann kommt der gegen Ferencvaros, glaube ich, war es, kommt der rein und knallt dir so ein Ding da rein. Ja. Das war ein ultraschönes Tor. Also du siehst, was dieser Junge kann. Und ich finde, der hat des Öfteren mal, wenn er eingewechselt wurde, dann auch wieder, auch jetzt gegen Gladbach hatte der ja Chancen, dass nicht immer jeder reingeht. Okay. Aber so, ne? Also der bringt was mit. Und ich glaube, deswegen wird der auf jeden Fall auf seine Einsatzzeiten kommen. Von daher, ich sehe es, um es auch mal wieder abzukürzen, ich sehe es gar nicht so dramatisch. Ich glaube, das wirst du auch nie so krass lösen können, wenn du halt eben ein großes Angebot an Spielern hast. Also die Diskussion wird es halt immer geben.
Ich glaube, die Dramatik kommt ein Stück weit auch daher, und da trifft wieder das alte Sprichwort zu, gebranntes Kind scheut das Feuer, dass wir sehen oder wissen, dass wir mit Usun ein unwahrscheinliches Ausnahmetalent in der Mannschaft haben, den wir durch einen ganz großen Glücksfall einfach auch bekommen haben und auch vielleicht auch so ein Stück weit unter der Prämisse oder so hatte ich es zumindest verstanden, dass er auch deswegen zur Eintracht gekommen ist, weil er sich da erhofft, mehr Spielzeit zu bekommen. Und dass wir in der Vergangenheit leider sehr oft gesehen haben, dass wir mit solchen jungen, großen Talenten irgendwie sehr nachlässig umgegangen sind und die in vielen Fällen den Verein nachher ohne jegliche Erfolg wieder verlassen haben, weil sie halt einfach ihre Spielzeit nicht bekommen haben und dass man da so ein bisschen Angst davor hat, dass das mit Usun auch wieder passiert. Da lege ich aber meine volle Hoffnung in Dino Topmüller, der es auch geschafft hat, diese Thematik rund um Ebimbe, die ja auch nicht, sagen wir mal, ohne Gefahr für jetzt irgendwie Zoff war, gut zu moderieren. Ich glaube auch, dass der das in den Griff kriegt.
Glaube ich auch. Ich glaube auch, Dino Topmüller ist tatsächlich einer der Trainer der letzten Jahre, der das am besten managt mit jungen Spielern, der da auch Wert drauf legt, die zu entwickeln. Mhm. Weil ich finde, wir haben, also jetzt auch ein Bahoya zum Beispiel, der will bestimmt auch mehr spielen und ich würde den auch gern öfter sehen, aber es ist nun mal eben so, dass da nicht immer so viel Platz ist im Kader dafür. Der bekommt aber trotzdem regelmäßig irgendwie zumindest so seine Einwechselminuten und ich habe das Gefühl, das wird schon strategisch aufgebaut, dass die eben auch Spielerfahrung bekommen, selbst wenn es nur 10 Minuten oder 15 Minuten sind pro Spiel, aber irgendwie, dass du trotzdem weißt, du bist an der Mannschaft dran und du bist irgendwie da und du bist eine Option für mich. Und ich finde, das macht er im Gegensatz zu vielen anderen Trainern vorher auf jeden Fall besser. Ich verstehe das, dass man auch so ein Talent nicht vergraulen will. Und ich will das auch nicht. Ich glaube auch persönlich, dass Usun ein krasser Spieler ist und dass wir noch viel von ihm erwarten können. Aber meiner Meinung nach haben sich die Einsatzzeiten zumindest schon mal gesteigert und das ist für mich der richtige Weg, dass man da sich rantastet und ihn da ranführt. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das dann auch mehr wird in Zukunft noch. Also es ist ja perspektivisch jetzt erstmal mehr geworden als weniger. Deswegen habe ich da jetzt erstmal nicht so die Furcht, dass ich sage, oh ja, irgendwie wurde der wieder auf die Bank verbannt und keine Ahnung, was mit dem ist. Warum sehen wir den nicht mehr? Das ist ja aktuell gar nicht der Fall.
Genau so ist es auf jeden Fall. Und ihr habt was ganz Wichtiges angesprochen. Gerade auch Topmüller ist ja auch bekannt dafür, viel zu wechseln. Eigentlich nutzt er immer sein Wechselkontingent komplett aus. Er versucht den Leuten ein bisschen Spielzeit zu geben. Und mit Usun ist ja wirklich auch ein Luxusproblem dann für uns im Endeffekt und auch für Topmüller, denn wenn du schaust, auch ein Ekitike kann nicht immer gleich performen, er braucht auch mal Pausen, auch gerade wenn du international dann wieder schaust, die Spieler hast du ja auch immer noch. Bei Batshuayi muss man schauen, wie entwickelt er sich, war hier überhaupt eine Entwicklung, also du hast da so viel Möglichkeiten für Usun, dass er nicht nur aufgrund von der Verletzung oder weil er rausrotiert, sondern weil er über Leistung zeigt, dass vorne er eine sehr gute Option ist, auch mal für die Startelf, aber mindestens für sehr gute 30 Minuten. Und das ist doch eigentlich, man sieht ja auch oft, dass er ein bisschen Platz braucht. Das ist vielleicht auch am Ende, wenn die sich schon ein bisschen müde gelaufen haben, die anderen. Und dann kann er kommen mit seiner Schnelligkeit und er ist nicht nur auf dem Bein schnell, sondern auch sehr gedankenschnell, hat einen super Schuss, haben wir alles gesehen. Also ich glaube, da ist tatsächlich Potenzial da, dass wir, auch wenn er nur in Anführungszeichen immer als Einwechselspieler kommt, trotzdem mit Erfolgserlebnissen rausgeht, Tore schießt. Und ich glaube, dann ist auch diese ganze Diskussion wieder erstmal ein bisschen abgekocht. Wie es nach der Saison ist, muss man ja eh schauen. Wie entwickelt sich dieser Kader jetzt wieder? Was haben wir? Ja. Es kann ja genauso gut sein, Ekitike verlässt uns wieder zum Sommer, weil irgendein verrücktes Angebot kommt.
Sag doch nicht sowas.
Ja, wissen wir doch alle, dass es
ganz unrealistisch ist, ja nicht, ne?
Und Usun steht in der Startreihe wieder hinten oder direkt als schon aufgebauter Nachfolger wieder, zumindest für eine andere Position ein bisschen, ist ja nicht dieser typische Stoßstürmer, aber das ist schon, das beruhigt mich auch, muss ich tatsächlich sagen, weil ansonsten hätte ich jetzt schon wieder Panik, oh Gott, wenn der weg ist, wir haben unser Kader ist wieder so eng, ein Stürmer nur, ich werde verrückt. Eigentlich machen wir alles richtig und jetzt muss es nur gut kommuniziert werden.
Ja, ich finde auch, das ist es ja auch, dass Usun vielleicht auch gar nicht so der Spielertyp ist wie die anderen Stürmer. Also es ist auch so jemand, der kommt über diese Halbräume, der ist gar nicht so dieser Stoßstürmer, wie du gesagt hast, vorne drin und Abfahrt so. Der ist auch nochmal anders als Ekitike, der ist aber auch anders als Batshuayi. Also du hast damit einfach ein komplett anderes Skills in der Mannschaft. Und ich glaube auch nicht, dass Batshuayi ihm jetzt komplett die Einsatzzeiten nehmen wird. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt schon in Stein gemeißelt ist. Der startet jetzt immer, der spielt jetzt immer. Ich glaube, das war jetzt erstmal der Matchplan. Man hat es jetzt mal ausprobiert. Es wird sich jetzt zeigen, wie der sich im Training macht, wie der sich in anderen Spielen macht. Und ich glaube, er wurde vor allem geholt, weil das ein erfahrenerer Spieler ist, weil der schon so ein bisschen im Saft steht, direkt helfen kann. Und eben so ein bisschen da ist, um so diese Übergangszeit auch zu füllen. Ich meine, er ist auch 31, das ist jetzt nicht, dass du sagst, den baust du jetzt noch auf. Hm. Und ich glaube, Batshuayi ist einfach da, um sofort irgendwie zu helfen und unterstützen zu können im Sturm. Ja. Während Nwahi dann vielleicht auch, wo ein bisschen Druck weggenommen wird von einem jungen Spieler, der jetzt für über 20 Millionen kam und wo ja irgendwie direkt erstmal schon so Druck drauf liegt, der muss ja performen bei uns, der muss ja schnellstmöglich spielen. Und ich glaube, das nimmt das so ein bisschen raus, dass du sagst, ja, aber hey, wir haben noch ihn und wir haben auch noch einen Usun zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube aber nicht, dass Batshuayi jetzt einer ist, wo ich sage, boah, der wird jetzt perspektivisch da die Zeit von den jungen Spielern wegnehmen, ja, weil ich glaube, so ist es auch nicht geplant.
Und wir kommen ja dann auch im März wieder in die Europa League-Phase rein, wo dann ja auch wieder mehr Spiele sind und dann wirst du eh wieder mehr rotieren auch müssen.
So ist es. Ja.
Da haben wir das Thema auch abgehakt und dann können wir jetzt mal auf Kiel schauen und auf eine Aufstellung, die wir mal zusammen basteln. Also Robin Koch fällt ja definitiv noch aus, Matanovic ist auch noch out of order. Vahi hatten wir gerade eben ja schon auch kurz angerissen, ist zwar ja im Kader, aber auch da wird man wahrscheinlich eher so mit Einwechselminuten irgendwie agieren.
Ja, bestimmt wieder so eine halbe Stunde oder wie. Also ich glaube maximal halbe Stunde, wurde ja letztes Mal gesagt.
Genau.
Ja.
Also da wird man wieder so ein bisschen dran arbeiten. Aber fangen wir mal von hinten an. Wen würdet ihr denn in der Abwehr vor Kevin Trapp aufstellen? Gegen Gladbach hatten wir ja Theat, Tuter und Christensen in der Dreierkette. Oder würdet ihr auf eine Viererkette euch bewegen? Dennis.
Ich würde das so belassen, wobei ich immer.
Dennis, dein Internet geht gerade wieder spazieren, von daher reiche ich die Frage mal an Patricia weiter.
Ja.
Schade. ja, ich würde ehrlich gesagt so offensiv wie möglich spielen, glaube ich, beim Heimspiel gegen Kiel. Also ich sag ehrlich, ich will da eigentlich Feuer sehen. Hm. Ich bin hier nicht, um Kiel zu unterschätzen. Aber wenn wir ehrlich sind, die Eintracht muss einfach ihre Qualität zeigen. Wir haben es schon gesagt, das ist jetzt ziemlich wichtig, dass diese drei Punkte da reinkommen vor Bayern und Leverkusen. Von daher will ich da eigentlich schon gern was sehen. Das richtet sich jetzt nicht primär an der Ausrichtung der Kette aus. Mhm. Aber ich glaube, man kann es auch gar nicht so doll sagen, weil wir da so sehr hin und her verschieben. Ja. Also es kann sich auch im Spiel einfach ändern.
Der war ja gegen Gladbach auch, dass man dann irgendwann umgestellt hat von diesem Dreier-Fünfer-Ketten-Ding auf Dreier-Vierer-Kette. Und dann hat das ja eigentlich auch dann nachher ganz gut funktioniert.
Genau, das ist es nämlich, dass ich irgendwie das gerne sehen würde, aber ich bin gerade am Überlegen, weil ich dann halt auch so personell gucke. Ich würde irgendwie auch einen Collins gerne sehen, aber gleichzeitig finde ich das, also ich glaube, Tuta wird schon da auch weiterhin die Mitte übernehmen.
Ja.
Und Theat und Christensen will ich eigentlich auch weiter sehen. Ich finde, das sind beides welche, die Ultradampf auch nach vorne machen können, die auch so ein bisschen diese Spieler sind, die so die Mannschaft mitreißen, die so ein bisschen für Feuer sorgen. Vor allem Christensen, der ist ja irgendwie, es sieht auch immer aus, als wäre der nur am Meckern, aber der ist da nicht nur so am Meckern, der bringt da so Feuer rein und ich finde es gut. Deswegen, die beiden würde ich auf jeden Fall auch aufstellen. Jetzt weiß ich halt nur nicht, ob ich weiterhin wie bei Gladbach auch Brown Knauf dann spielen lassen würde. Oder ob wir überlegen, das umzustellen und so einen Collins noch mit reinzunehmen und dafür, weiß ich nicht, dann vorne anders aufzustellen. Das ist gerade so ein bisschen, ich bin unentschlossen. Habt ihr denn eine Präferenz?
Also ich finde gerade Knauf, der ist eigentlich auch so ein absolutes Arbeitstier und er hat sich das auch mehr als verdient, irgendwie da reinzukommen. Mhm. Und ich glaube auch, dass der uns mit der Geschwindigkeit auf der Außen da ein bisschen noch ein bisschen helfen kann. Und für Brown gilt eigentlich Ähnliches. Der hat sich das auch ganz gut erarbeitet. Klar rückt dann irgendwie ein Collins da irgendwie so ein bisschen raus. Aber ich glaube, ich würde zumindest das so ein Stück weit irgendwie erstmal belassen, glaube ich.
Gehe ich mit, wenn ihr mich noch verstehen könnt
ja.
und das Internet ja. noch da ist.
Dein Internet ist wieder da.
Sehr gut.
Knauf hat er, glaube ich, auf rechts gespielt. Ja, muss ja.
Ja,
und
ja.
Genau. Brown dann logischerweise auf links.
Ja.
Nee, Tempo ist hier, was ich eben mitbekommen habe, Tempo ist hier wichtig, denke ich, in dem Spiel und dementsprechend ein Knauf für mich auch ein wichtiger Spieler auf dem
Ja, und dann auch mal die Räume da so ein bisschen nutzen. Also du wirst ja sowieso irgendwie was haben, wo du auch so ein bisschen versuchen musst, auch mal hinter die Ketten zu kommen, weil ich glaube nicht, dass Kiel, also ich habe wahnsinnig wenige Minuten von Kiel in dieser Saison bislang irgendwie gesehen, außer halt das Hinspiel, aber ich glaube jetzt nicht, dass du da unwahrscheinlich viel Platz bekommen wirst, sondern du wirst da schon irgendwie gegen einen tiefstehenden Gegner arbeiten müssen. Du musst jetzt vielleicht weniger dich auf akute Sturmläufe des Gegners irgendwie einstellen, die werden zwar auch kontern und die werden auf jeden Fall auch über die Standards da irgendwie agieren, aber dann sind vielleicht auch diese Standards die Möglichkeit, wo du den Umschaltmoment nutzen kannst und dann auch mal den ein oder anderen Spieler da irgendwie auf Reisen schicken kannst. Und da denke ich mal gerade so ein Knauf auf der Außenbahn, der halt dann auch mal mit Speed da vorne reingehen kann, wäre halt schon irgendwie wichtig.
Finde ich gut.
Ja.
So, dann ist die Frage, was machen wir mit der Doppel-6 / mit den Achter-Positionen? Da haben ja gegen Gladbach gespielt Larsson und Skiri.
Skiri trainiert ja aktuell nur individuell, genauso wie Collins. Dementsprechend kann es ja auch sein, dass die noch ausfallen. Bei Skiri wäre der Ersatz ja dann Dahoud, klassisch, ne? wenn er nah genug an der Mannschaft ist. Er ist ja zumindest immer auf der Bank gewesen, die letzten Spiele.
Oder ein Götze.
Ja.
Götze auf der 6. Oh, das ist nicht mein Favorit dann hinten.
Aber ich hätte diese Abräumerposition.
Da würde ich tatsächlich lieber dann Dahoud. Götze kann da gerne davor bleiben. Also wenn Skiri, Skiri ist fit, würdet ihr natürlich Skiri auch spielen lassen, oder? Weil ist zwar jetzt nicht mal Nummer 1, aber oder hättet ihr dann Lust, auch da mal zu tauschen gegen beispielsweise Dahoud?
Ich denke, ich würde Skiri spielen lassen. Ich denke ja auch immer, aber ich habe das jedes Mal und jedes Mal sage ich mir, nein, das geht nicht, das kannst du so nicht machen. Ich denke halt immer an Højlund, aber es ist halt wahrscheinlich in Kombi mit Larsson und dann vielleicht noch Götze ein bisschen sehr wenig Defensive. Also dann ist ja eigentlich dein Mittelfeld komplett offensiv orientiert und gar keine Absicherung mehr und alles prasselt irgendwie am Ende hinten auf Tuta ein, der da so irgendwie hinten die Absicherung macht, während dann auch Theat und Christensen irgendwie vorpreschen. Ich glaube, es wäre alles ein bisschen sehr wild.
Ja,
deswegen bin ich da schon bei Skiri und falls der nicht fit ist, Dahoud.
Ja.
Und dann Larsson natürlich und dann würde ich Götze wieder halt so ein bisschen weiter vorne als ja auch so Achter, aber auch so ein bisschen Zehner, so ne, also so dass der vorne so ein bisschen mitgestalten kann, genau.
Ja.
Weil ich finde, der gefällt mir zuletzt wirklich auch wieder richtig gut. Ich hatte ja eine Phase, wo mir Götze auch überhaupt nicht gefallen hat, ehrlich gesagt. Aber mittlerweile finde ich es echt auch wichtig, dass der auf dem Platz steht, weil der ja viel, also die Pässe und den Überblick, den er hat und auch technisch, also das ist einfach, wenn er seine Qualität abruft, kann der dir ultra gut helfen vorne. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir auch brauchen, um da die Stürmer einzusetzen oder vielleicht als Partner für einen Doppelpass. Also der ist da präsent.
Du brauchst, glaube ich, auch wirklich jemanden, der, wie gesagt, gerade gegen Kiel, die da jetzt auch sich sehr aufs Verteidigen konzentrieren werden, auch den ein oder anderen erfahrenen Spieler, der auch mal Räume erkennt oder erkennt, wo Räume entstehen und dann da auch mal so einen vorletzten Ball wieder spielen kann. Also Götze fände ich auch super, hätte ich auch da auf jeden Fall mit aufgestellt. Ekitike vorne in der Spitze ist, glaube ich, auch No-Brainer. Und dann haben wir noch exakt eine Position offen. Und mit wem besetzt ihr die?
Ja, das ist jetzt das Usun- oder Batshuayi-Thema, ne?
Das ist jetzt...
Weil, das war es ja an sich so, weil Wahi, haben wir ja gesagt, der packt's nicht.
Nee.
Also zumindest nicht Startelf. Nee. Ja, das, also das ist halt jetzt wahrscheinlich Geschmack. Also ich finde, was ich schwer finde gerade, ich kann halt Batshuayi noch nicht komplett abschließend bewerten. Wir haben den halt jetzt nicht so lange spielen sehen, finde ich. Wir haben jetzt ein Spiel von ihm gesehen, wo er dann auch ausgewechselt wurde so. Und das war's. Und wie viel ich davon ableiten kann, weiß ich nicht. Ich finde es halt schwierig. Der ist ja jetzt auch neu in der Mannschaft. Der kennt die Abläufe noch nicht so ganz. Also wir haben jetzt wahrscheinlich auch noch nicht das Potenzial gesehen, was er bringen kann. Deswegen finde ich es jetzt so schwer, ihn zu vergleichen mit einem Usun, der aber auch sehr oft einfach nur als Joker reinkommt, wo ich auch sage, boah, ich sehe den eigentlich auch sehr selten von Beginn an, um das gut einschätzen zu können. Und dann ist es natürlich wieder eine Typsache, aber welchen Typ brauchen wir denn jetzt gegen Kiel? Und
also ich würde sagen, um dir zu helfen, Patricia, ich würde tatsächlich sagen, wir fangen mit Usun mal an. Einerseits, weil dir die zweite Reihe Abschlüsse von Usun eigentlich gut gefallen. Wenn du so aus, ich sag jetzt mal so 16 bis 20 Metern aufs Tor schießt, kam da schon sehr viel Gefährliches auch aufs Tor. Heißt für mich auch, wenn die Räume, und wir haben uns, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass da viele auf den Füßen stehen werden und am besten noch ein Bus ins Tor gestellt. Ich denke, da können wir schon gut mit arbeiten, dass auch ein Usun da mal versucht, seine Stärken aus der zweiten Reihe aufs Tor zu bringen. Batshuayi kann dann immer noch eingewechselt werden. Und für mich ist das eben so der typische Spieler, den du anspielst, der den Ball mal festmacht und dann schnell weitergibt. Ob du die Räume allerdings überhaupt bekommst oder ob die sich eh alle auf den Füßen stehen, das, glaube ich, ist tatsächlich bei Kiel vielleicht dann nicht der ideale Gegner.
Ich hätte auch Usun jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, dass der da von Anfang an rankommt.
Ja, aber dann lass das doch so machen, wenn man bedenkt, gegen Hoffenheim hat er gestartet, nachdem er sein Tor da gemacht hatte gegen Ferencváros. Dann hat er mal wieder nicht gestartet und jetzt ist es vielleicht auch einfach mal wieder Zeit. Vielleicht kann er sich auch nochmal beweisen. Also ich habe gar nichts dagegen, im Gegenteil.
Hervorragend. Dann haben wir noch eine Aufstellung. Und dann fehlen uns jetzt noch Tipps, Dennis. Was ist denn dein Ergebnistipp für das Spiel am Sonntagabend gegen Kiel?
Hinspiel war, glaube ich, 4-2. Ich denke, wir gewinnen diesmal 3-1.
Fand ich okay. Patricia?
Ich wollte auch 3-1 sagen und jetzt bleibe ich aber auch dabei.
Ja, alles gut. Ich sag 3-0.
Da gehe ich mit.
Wir müssen auch jetzt mal wieder ein Spiel zu 0 machen.
Ja, das wäre schön.
Das wär
aber auch vor allem irgendwie ein Spiel mit so ein paar Tore. So 3 Tore ist auch schön. Das ist auch schon, da fühlt sich's auch schon so viel an irgendwie. Das wäre mal wieder schön. Ich glaube auch so fürs Selbstbewusstsein jetzt vor den schweren Spielen, die dann noch kommen, wäre das also schon sehr wünschenswert.
Ja. Ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Stellt euch mal vor, kannst du eine geile Story draus machen mit Usun, macht ein Tor, am besten dann noch Batshuayi und am Ende kommt Wahi noch rein und macht auch eine Bude. Und Ekiti, da habe ich ja falsch
also
gesagt, muss ich ja 4-1 tippen, ja genau.
Ja,
müssen ja eigentlich alle mal versorgt werden. Da muss man wirklich sagen, wird mir auch sehr große Freude machen, wenn da viele Tore fallen würden.
Ja.
Ein ganz kurzes Thema noch bezüglich Verpflichtung habe ich gelesen gehabt, dass Christensens Kaufoption wahrscheinlich nicht gezogen werden soll, sondern wohl separate Verhandlungen über einen deutlich geringeren Betrag laufen. Habt ihr das auch mitbekommen? Irgendwie, ich glaube 15 Millionen wäre ja die festgeschriebene
das
Kaufoption.
War also auch nur das, was man eben in der Presse so irgendwie lesen kann und das ist wahrscheinlich genau das Gleiche, was du auch mitbekommen hast. Also ich finde, Christensen ist ein super wichtiger Spieler für uns und wir sollten auch auf jeden Fall versuchen, den zu halten. 15 Millionen feste Ablöse oder feste, ist ja Ablösesumme dann in so einer Kaufklausel, halte ich auch für hart übertrieben. Also es ist ein super Spieler, ja, aber 15 Millionen finde ich jetzt auch ein bisschen, also, ja.
Ja, die Markt ist halt sowieso alles ja verrückt geworden mittlerweile auf den Märkten, aber 15 Millionen finde ich auch viel. Die gebotenen 6, ja, wahrscheinlich wird man sich irgendwo in der Mitte treffen müssen.
6 fände ich jetzt tatsächlich auch so. ein bisschen wenig. Also ich hätte da jetzt kein Problem damit, wenn man jetzt sagen würde, irgendwas zwischen 8 und 10 liegt's. Du musst natürlich ja auch bedenken, wir hatten es ja gerade eben wieder angesprochen, dass du mit Collins eigentlich auch wieder, wie wir es vorhin schon kurz hatten, ein super großes Talent da irgendwie hattest, der ja auch schon gezeigt, oder hast, nicht hattest, der ja auch gezeigt hat, dass er seine Qualitäten hat, den du ja auch wieder irgendwie ein bisschen spielen lassen musst, aber ich glaube auch, er könnte von Christensen da nochmal viel lernen. Aber wie gesagt, 15 Millionen finde ich ein bisschen hart übertrieben.
Ja, finde ich auch.
Es geht auch. Also, was soll ich sagen? Genau, Christensen und Collins, das war ja jetzt irgendwie am Anfang der Saison. War das am Anfang der Saison? Die waren ja irgendwie gefühlt abwechselnd verletzt. Also irgendwie hat Christensen gestartet, genau. Und wir dachten, boah, ist irgendwie geil. Dann war der verletzt, dann war Collins drin, hat sich da irgendwie reingespielt. Und dann hat es wieder Christensen übernommen. So, also da sieht man ja auch, eigentlich ist es ganz gut, dass man jetzt Backup hat, ja. Aber klar, langfristig gesehen ist Collins einfach kein Backup, das ist eigentlich ein Starter,
ja.
Aber in Christensen, ja, der ist jetzt nicht so alt, dass man sagt, ne, aber ich finde das so krass, weil der ist irgendwie 27 oder so, was ja eigentlich bestes Fußballalter ist. Aber weil alle anderen so jung ist, wirkt der wirklich wie so ein Papa auf dem Feld.
Ja,
also ich habe so oft gedacht, aber Papa Christensen. Und der ist selbst gar nicht so alt. Der ist einfach nicht alt. Aber das ist krass, wie erfahren der schon wirkt und wie reif und alt in Anführungszeichen der auf dem Platz im Gegensatz zu diesen ganzen 19-, 20-Jährigen, die da noch rumspringen, wirkt. Und ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig, dass man eben auch diese Spieler hat. Und wir haben gar nicht so viele von denen. Von daher würde ich es auch sehr begrüßen, wenn der auf jeden Fall bleibt. Ich glaube, da findet sich immer eine Rolle. Und auch ein Collins wird trotzdem noch dazukommen.
Wenigen, die noch nicht gekauft sind, oder? Sonst, ich weiß jetzt gar nicht, in unserem Kader dürften sonst fast alle Kaufoptionen gezogen sein. Theat ist ja gezogen worden.
Haben wir jetzt fest verpflichtet, der war geliehen. Christensen ist geliehen.
Der Rest ist, glaube ich,
der Rest müsste eigentlich.
Ich glaube auch.
Ich hoffe natürlich, dass das jetzt nicht bei ihm irgendwie in den Kopf wandert und dadurch irgendwie, ich hoffe auf eine schnelle Entscheidung, aber ich bin voll bei euch. Die Ablösesummen sollten sich noch etwas anpassen an.
Ja, boah, Sommer wird auf jeden Fall wieder wild, wenn dann auch die ganzen Leihspieler zurückkommen. Oh, ja. Oh ja. Also, weiß ich, ich höre auch ganz oft Paxton Aaronson, so, der ist ja auch, also hier in seiner, wo spielt er? Niederlande oder Belgien? Eins davon. Ich verwechsel's immer auf jeden Fall.
Ich weiß.
Da ist er ja auch gut unterwegs, so, natürlich ist das nicht die Bundesliga, aber das ist halt auch, ne, da musst du halt auch gucken. Wir haben auch mal einen Kamada zurückbekommen und dann war der krass. Und wir haben auch mal, ich glaube, einen Tuta zurückbekommen und dann war der krass. Also, ja, genau, Utrecht spielt der gerade. Ja. Also Holland. Also nicht Holland, Niederlande, ne? Aber.
Ja.
So, also das ist einer von den 1000, die wir ausgeliehen haben. Ich bin gespannt, aber Sommer, es dauert noch.
Ja, ach, den Smolcic haben wir ja auch noch am Zettel, der ist ja auch noch verliehen.
Krass, das ist so krass.
Der Kader wird mega voll.
Ja, da muss man halt schauen, ne? Wer hat dann noch irgendwie. Wem ist vielleicht der Club entwachsen oder wer irgendwie hat da keine Perspektive mehr, bei wem ist zu viel Konkurrenz auf der Position, wer kann aber vielleicht auch noch helfen, das wird spannend, wer verlässt den Verein, es ist, ja, ich habe aber noch keine Lust, weil das Wintertransferfenster hat gerade erst geschlossen, das reicht mir jetzt auch, ich will jetzt in Ruhe Fußball gucken, ohne irgendwie die ganze Zeit zu denken, der geht und wir müssen noch einen Platz für den finden und man zerbricht sich so den Kopf, aber es ist nicht mal mein Job. Ich bin einfach nur Fan. Ich gucke mir das nur so an. Es ist nicht mal mein Job, diesen Kader zu planen und trotzdem sitze ich hier und zerbreche mir den Kopf.
Ja, was tut man nicht alles? Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, dass man, das war ja die Frage von Dennis, dass man Christensen auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise zu einem fairen Konditionen halten.
Ja, weil es ein geiler Typ ist, auf jeden Fall.
Ja,
also, finde ich auch.
Wie Patricia es vorhin gesagt hat, gemeinsam mit Theat sind die einfach beide super wichtig. Die bringen einfach einen ganz anderen Spirit in diese Mannschaft. Die haben schon einiges an Erfahrungen, die können in stressigen Situationen da sehr solide irgendwie umgehen. Also die sollten wir auf jeden Fall halten, um da auch die Breite und die Möglichkeit im Kader irgendwie zu behalten.
Wieder einfach mit einer Klatsche auch so eine Lücke im Kader geschlossen wurde. Ich weiß noch, wie oft wir rumgenörgelt haben, boah, aber irgendwie so Außenverteidiger und vielleicht auch so für eine Viererkette ist das irgendwie alles nicht so 100%, was wir da gerade haben und der ist zu offensiv und der ist eine Blablabla. Ja. Und dann kamen die und auf einmal sind wir so, ja, links Theat, rechts Christensen und Abfahrt. So, es ist also
Kochtuter in der Mitte, warum haben wir überhaupt ein Problem gehabt?
Ja, oder auch, keine Ahnung, Tuter ziehst du vor, dann kannst du noch einen Collins mit reinstellen. Ja. Ist top, auch dass Tuta diese Sechserrolle auch spielen kann.
Ja.
Also, ja, wenn die fit sind alle, dann hat man da echt
Luxusprobleme.
Luxus, ja, auch wenn ab und zu mal immer noch zu dumme Tore passieren, muss ich auch sagen. Aber ich glaube, das liegt nicht an der Qualität der Spieler. Ich glaube, es ist wirklich so eine Konzentrationssache.
Ja.
Weil das
ja.
ist ganz oft auf diese individuellen Fehler zurückzuführen, die man halt auch, glaube ich, abstellen kann. Von daher können wir hier rausgehen, zufrieden, dass wir irgendwie einen spannenden Kader haben.
Das ist doch ein prima Schlusswort dann noch vielleicht, ja.
Genau, vielleicht nochmal kurz, bevor wir hier das Outro spielen, nochmal den Hinweis. Am Montag findet die Mitgliederversammlung des Eintracht Frankfurt e.V. Statt. Man musste sich, glaube ich, im Vorfeld anmelden. Wenn ihr das getan habt und vor Ort seid, dann auf jeden Fall gutes Gelingen beim Abstimmen. Wir wissen, dass da auch dieses Thema der Kapitalerhöhung am Montag auf der Agenda steht. Wir haben das jetzt heute bewusst so ein Stück weit ausgeblendet. Zum einen, weil wir wissen wollten oder erstmal vollständig verstehen wollten, um was es geht und dann auch die Information haben, wie am Ende des Tages dann abgestimmt wurde und es vielleicht auch in einem etwas größeren Kreis diskutieren, weil wir jetzt hier gerade nicht so die Finanzexperten sind. Von daher haben wir das Thema jetzt erstmal bewusst ausgespart, aber wir werden es auf jeden Fall in einer der nächsten Sendungen dann aufgreifen. Und was das für den Verein bedeutet, wenn dem zugestimmt wurde oder nicht. In diesem Sinne. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf. Und beenden diese Sendung. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Viel Spaß am Sonntag im Heimspiel gegen Holstein Kiel. Und wir melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschö.
Ich bin Tinker vom Podcast Designermuschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.